Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Manchester, der 21. November 1912. Einer der wichtigsten prähistorischen Funde unserer Zeit wurde in Sussex gemacht. Trotz der extremen Geheimhaltung durch die Behörden, die im Besitz des Reliktes sind, sickern die Neuigkeiten durch und verursachen große Aufregung unter Wissenschaftlern. Auch wenn es nur wenige unter den Geologen und Anthropologen gibt, die Informationen aus erster Hand haben. Tatsache ist, dass Männer, die vor ein paar Wochen tief in einer Kiesgrube gegraben hatten, einen menschlichen Schädel fanden. Er war zerbrochen, aber es war genug vorhanden für die Experten, um sich eine eindeutige Meinung zu bilden. Es handelt sich um den Schädel eines paläolithischen Mannes und ist bei weitem die älteste Spur der Menschheit, die bisher in England gefunden wurde. Die Experten wollen sich bezüglich des Alters des Sussex-Mannes kein Urteil bilden, aber wahrscheinlich lebte er vor Millionen von Jahren.
Okay, klingt ganz leicht nach einem Hoax, weil wer hat nicht gehört vom sogenannten Sussex-Mann? Ich bin also sehr gespannt, was die Geschichte dahinter ist. Ja, und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu dieser wiederkehrenden Folge, weil wir sind zurückgekehrt, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, von Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Ja, und hier sind wie immer Nina.
Und Katharina.
Genau, und heute sind wir wieder zurück, wie du eben schon sagtest. Also nochmal vielen Dank für euer Verständnis. Leider hatte es mich etwas doller erwischt und so zog sich die Produktion ein bisschen länger hin, als es uns lieb war. Manchmal passiert es eben, dass das so ist und dann muss die Gesundheit leider vorgehen. Aber ihr seid alle total großartig. Vielen Dank für die Besserungswünsche
und
dass ihr ja so verständnisvoll seid. Aber darum wollen wir jetzt auch gar nicht so viel Worte machen. Heute geht es nämlich um den vielleicht berüchtigsten Fall von Pseudoarchäologie. Oder eigentlich ist es Pseudopaläontologie, den man so finden kann in der wissenschaftlichen Literatur. Ja, Archäologie und Paläontologie werden ja gerne mal verwechselt, ne? Damit kennen wir uns ja aus, Katha. Also wie oft wir gefragt werden und wurden, ob wir Dinosaurier ausgraben oder schon mal ausgegraben haben, wirklich, das kann man schon gar nicht mehr an einer Hand zählen. Also die Menschen verwechseln das oft.
Und gerne.
Ist ja auch klar, wenn man da jetzt nicht so viel Berührungspunkte mit hat.
Ihr erinnert euch vielleicht, also die Älteren unter euch erinnern sich ja vielleicht auch noch an StudiVZ. Und da gab es damals auch eine ArchäologInnengruppe mit dem Titel. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es ging auch darum von wegen, ja, ArchäologInnen graben keine Dinosaurier aus.
Ich glaube, die hieß, wir graben nicht nach Dinosauriern.
Stimmt, das kann sein, ja.
Ja, das war schon cool. Ja, also ihr seht, das ist etwas, das uns verbindet. Aber dieser Fall, über den wir heute sprechen, hat irgendwie so ein bisschen was von beidem. Das werdet ihr noch sehen. Vielleicht noch vorweg, grundsätzlich ist Archäologie, also das, was wir beide gemacht haben, die Beschäftigung mit der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also mit den Hinterlassenschaften von Menschen, von menschlicher Kultur.
Und auch Vor- und Frühmenschenarten, ne?
Genau, aber hauptsächlich ja den kulturellen Hinterlassenschaften, weil für die Menschenarten selber wieder die Paläoanthropologie verantwortlich ist, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da wird es auch kompliziert, weil nämlich im angelsächsischen Raum die Paläoanthropologie bzw. Anthropologie wieder was anderes bedeutet. Das ist schon wieder enger mit der Archäologie verknüpft und hat auch kulturelle Bezüge. Also ja, es ist alles so ein bisschen schwammig oder nicht immer so eindeutig.
Ja, auf der ganz sicheren Seite ist man zumindest immer, wenn man sich nur den modernen Menschen, also den Homo sapiens sapiens anschaut.
Genau, also das sage ich auch immer gerne. Archäologie beschäftigt sich grundsätzlich zeitlos mit Menschheitsgeschichte, also auch mit moderner Geschichte. Also Archäologen beschäftigen sich zum Beispiel auch mit Grabungen in KZs, um die Verbrechen zu belegen, die da geschehen sind und so. Und das ist manchmal gar nicht mal so einfach. Ja, und die Paläontologie, die erforscht nämlich die Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Und das können Tiere sein, Pflanzen und da eben auch Früh- und Vormenschenformen. Und da geht es eben um, ja, meistens Fossilien und mit einem solchen werden wir es heute auch zu tun bekommen. Es geht um nicht weniger als die Evolution des Menschen. Wir sprechen heute nämlich über den sogenannten Piltdown-Menschen und nicht den Sussex-Menschen. Okay.
Gut, den guten Mann kenne ich. Oder die Geschichte von ihm. Zumindest in Grundzügen, natürlich wahrscheinlich nicht im Detail, so wie du es uns heute erläutern wirst.
Genau, wir kennen das in Grundzügen, weil es tatsächlich ein Mahnmal oder eine Warngeschichte ist, mit der angehende WissenschaftlerInnen in dem Bereich gewarnt werden, doch ihre Funde genau zu prüfen und immer wissenschaftlich zu hinterfragen, was so in Büchern steht. Übrigens, die Einleitung heute stammte wieder mal nicht aus meiner Feder, sondern das sind Auszüge aus einem Artikel aus dem Manchester Guardian vom 21. November 1912. Und für den Fall heute bedanken wir uns ganz herzlich bei der lieben Lucy, die sich die Geschichte schon vor einer geraumen Zeit gewünscht hatte. Also danke, liebe Lucy. Und falls jemand anders auch noch diesen Fall an uns geschickt hatte, bitte verzeih mir, das passiert nie absichtlich. Fühl dich bitte ganz lieb mit gegrüßt.
Und Lucy ist natürlich im Zusammenhang mit Früh- oder Vormenschen ein ganz besonders toller Vorname, muss man sagen.
Ja, oder? Das passt irgendwie. Auf die Dame kommen wir nachher auch noch ganz kurz zu sprechen.
Und solltet ihr auch Fallvorschläge haben, egal welcher Couleur, ihr wisst, wir nehmen alles, was vor 1914 sich zugetragen hat und sich gut recherchieren lässt, dann bitte meldet euch bei uns über die einschlägigen Kontaktwege. Ihr kennt das Spiel über Instagram oder unsere E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns immer sehr über Feedback natürlich auch. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es die Möglichkeit, uns einen kleinen Support-Kaffee über unsere Kaffeekasse dazulassen. Und da sind wir immer unglaublich dankbar, weil das das möglich macht, dass wir diesen kleinen Hobby-Podcast hier heute, ja, machen können.
Ja, vielen, vielen Dank. Und damit genug der Vorworte. Wir wollen jetzt mal starten in unsere Geschichte der Menschheit.
Rein in die Bütt.
Oder so, ja. Wie ich das letzte Mal schon angekündigt hatte, geht es nochmal wieder zurück nach England heute, genauer gesagt nach London, und das ja auch nicht zum ersten Mal. Im Frühjahr des Jahres 1912 erreicht den Kustos der paläontologischen Sammlung des damals noch British Museum of Natural History einen Herrn namens Arthur Smith Woodward einen Brief von seinem langjährigen Bekannten Charles Dawson. Der 48-jährige Woodward ist eine absolute Koryphäe in der britischen Paläontologie, der sich vor allem durch die Erforschung prähistorischer Fische einen Namen gemacht hat, also Fischfossilien. Er ist außerdem Präsident der Geological Society of London und Mitglied der Royal Society, der Paläontologischen Gesellschaft und vielen weiteren Gremien. Und Dawson, von dem er nun diesen Brief erhält, den kennt er, seit er ihm vor Jahren einen fossilen Zahn einer bislang unbekannten Art gebracht hatte. Also, der hatte diesen Zahn gefunden und ihn eben an den Woodward weitergegeben, der ja nun so eine Koryphäe war. Charles Dawson selber ist dabei kein Paläontologe, sondern Hobbyarchäologe und Paläontologe, auch Anthropologe und naja, so eine Art Renaissance-Mann sozusagen, wenn es zumindest um, naja, die vergangenen Erdzeitalter geht. Er interessiert sich also dafür alles Mögliche in dem Bereich, auch Paläozoologie und so weiter. Eigentlich ist der 1864 geborene Dawson Anwalt in Uckfield. Das liegt in East Sussex, nordöstlich von Brighton im Süden Englands. In seiner Freizeit aber geht er ganz in seinem Hobby auf. Er ist sehr umtriebig und deswegen nennen ihn alle, die, naja, sich mit der Materie auseinandersetzen, den Wizard of Sussex, also den Magier oder den Zauberer von Sussex, denn er entdeckt in seinen Untersuchungen so einige wissenschaftliche Sensationen über die Jahrzehnte. Neben dem schon erwähnten Zahn einer unbekannten Art entdeckt er zum Beispiel auch eine römische Statue aus Gusseisen. Also vielleicht kurz zur Einordnung, neben den gewöhnlichen römischen Statuen aus meistens Stein, sind, wenn die Statuen aus Eisen sind, dann sind sie Schmiedeeisern. Also Gusseisen ist eine absolute Sensation und hatte es noch nie gegeben. Dann entdeckt er auch einen römischen Ziegel, der aus einer Zeit stammt, in der man keine römischen Ziegel mehr dort erwarten konnte. Also auch eine archäologische Sensation, die quasi den Zeitstrahl der römischen Besiedlung oder der Römer in Großbritannien in Frage stellte. Und er ist zum Beispiel auch der Präsident des Sussex Archaeological Society, die übrigens heute noch aktiv ist.
Kurze Interessensfrage. Die Datierungen werden ausschließlich über Fundzusammenhänge erstellt, also Stratigraphien, oder wie kommt der zu diesen Datierungen? Weil damals war ja die Möglichkeit von C14-Analysen nicht gegeben. Ergo frage ich mich, wie er da so wirklich handfest auf diese Datierungen kommt, die ja dann allesamt Ausnahmen waren oder Besonderheiten waren. Das macht mich nur so ein bisschen stutzig.
Nee, genau. Also du weißt ja, vor der Erfindung der C14-Methode oder anderen Datierungsmethoden, die dann hauptsächlich in den 1940er Jahren anfingen aufzukommen, datierte man ja alle Funde nach Stratigraphie und eben auch nach Vergleich. Also wie sieht die Form aus? Die Form zu vergleichen mit anderen Funden ähnlicher Art, also wie zum Beispiel diese Statue gestaltet ist, wie sie künstlerisch dargestellt ist. Das sind ja dann die Datierungsmethoden, mit denen arbeiten wir
und
ja heute auch
Sachen,
noch.
Und das sind alles Sachen, die ihr im Feld findet, also sprich in der Ausgrabungsstätte. Das sind jetzt keine Sachen, die ihr über einen Kunstmarkt oder so erwirbt oder die ihm zukommen oder so, weil das ist natürlich auch wichtig für uns zu wissen. Ne? Das sind alles Sachen, die er in irgendeiner Form aus einer Art Grabungskontext, selbst wenn es keine offizielle Grabung war, aber die kommen irgendwie aus dem Boden.
Genau, die kommen aus dem Boden und die findet er immer, weil er so ein unglaublich gutes Näschen hat. Also wir kennen ja heute auch noch die Hobbyarchäologinnen. Das sind oft sehr tolle Leute, die sich hobbymäßig damit beschäftigen, die dann alleine mit Sonden oder so losgehen und irgendwelche Funde machen. Wir sind als ArchäologInnen da manchmal ein bisschen vorsichtig optimistisch, weil es natürlich schon wichtig ist zu dokumentieren, wo man sowas her hat. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, wir sind hier im Jahr 1912. Die Methodik und die genaue Beobachtung, die wir heute an den Tag legen, was so archäologische Forschung angeht, ist damals noch nicht unbedingt zu 100% ausgearbeitet. Also er macht auch sehr viel einfach am Wochenende mit seinem Spaten selbst. Und dort findet er nun diese Dinge, so zumindest die offizielle Einordnung. Und er wird dadurch natürlich auch sehr berühmt, eben auch, weil er dieser Society vorsteht. Naja, deswegen kennt er eben auch den Woodward, von dem wir ja schon gehört hatten, der ja der Kustos da im Britischen Museum ist. Und aus diesem Grund schreibt er auch Woodward einen Brief, denn er sei 1908, also schon vor 4 Jahren, von Arbeitern angesprochen worden, die in Piltdown, das ist ein nicht weit entfernter Ort, in einer Kiesgrube bei Arbeiten angeblich Fragmente eines Schädels gefunden haben. Die haben sie natürlich erstmal nicht als solches erkannt, sie hätten sie noch für eine zerbrochene Kokosnuss gehalten. Nichtsdestotrotz haben sie eben Dawson informiert, weil man ja wusste, dass er sich interessiert. Er war ja sehr berühmt. Er war ja dieser Wizard of Sussex. Und deswegen hat man ihn über diesen Fund informiert, um dass er mal guckt, ob das vielleicht was Besonderes ist. Und das macht er auch. Und 4 Jahre später nun schreibt er an Smith Woodward, dass er eben diese Fragmente hätte und dass er ihnen sie gerne zeigen möchte, damit er sie mal beurteilt mit seinem Expertenwissen. Dawson selber interpretiert diese Fragmente tatsächlich als Teile eines versteinerten Schädels, also eines, ja, einer Schädeldecke und Seitenteilen des Schädels von einem Menschen. Woodward, der ist erstmal gar nicht so fürchterlich begeistert oder interessiert an diesem Brief, weil, naja gut, so einen Schädel findet man tatsächlich bei Ausgrabungen ja mal. Es kann ja mal passieren, auch dass mal vielleicht jemand in eine Kiesgrube gestürzt war oder so. Er denkt sich zumindest noch nicht so viel dabei. Und so reist Dawson im Mai 1912 persönlich nach London, denn er ist ein bisschen ungeduldig, dass Woodward sich jetzt diese Funde anschaut. Er bringt also die Fragmente auch direkt mit. Und Woodward ist bei Sichtung der Schädelteile hellauf begeistert. Denn die Schädeldecke ist sehr dick, also dicker als bei modernen Menschen. Und ja, hat auch so eine dunkelbräunliche Färbung, wie das eben fossile Knochen haben im Vergleich zu, naja, jüngeren Knochen, die ja noch diese hellbeige Farbe haben. Wenn die Knochen versteinern, dann werden sie dunkler. Also das ist ein Indiz, dass es wirklich alte Knochenteile sind. Und auch das Gewicht ist doch deutlich ja schwerer als bei modernen Knochen. Knochen sind ja sehr porös, das heißt, Knochen sind nicht besonders schwer, wenn man sie findet. In diesem Fall war das aber anders. Also ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich groß, dass es hier was ganz Besonderes gibt. Und so reist Smith Woodward auch daraufhin im Juni selbst nach Piltdown und führt mit Dawson weitere Untersuchungen durch. Dabei kommen dort in dieser Kiesgrube tatsächlich auch weitere Fossilien zum Vorschein. Und zwar einige Zähne und ein Unterkiefer. Das Interessante an diesen Zähnen und diesem Unterkiefer ist, dass der Unterkiefer eher wie der von einem Affen aussieht, als denn der von einem Menschen. Und auch die Zähne sind eher Affenzähne, aber kürzer als Affenzähne, also eher wie Menschenzähne, also die Backenzähne, denn Menschen kauen anders als Affen und haben anderen Abrieb und man kann das unterscheiden. Und diese Zähne sind so abgerieben, dass es sich dabei um Menschen oder menschliches Kauverhalten gehandelt haben muss. Das heißt, es gibt also diesen Schädel und einen Kiefer, der anmutet wie ein Affenkiefer, aber mit schon menschlichen Zähnen. Nun ist Woodward natürlich vollends begeistert. Denn sie finden auch noch Fossilien anderer Tierarten, zum Beispiel die eines Nashorns. Die gibt es nun schon sehr lange nicht mehr in Großbritannien, wie ihr wisst. Und darum datiert das diese Funde auf wirklich ein sehr hohes Alter, weil die ja damit vergesellschaftet waren. So nennen wir das, wenn die in derselben Fundschicht auftauchen und nebeneinander liegen. Außerdem gibt es auch einige Steinwerkzeuge. Das ist nun sehr bedeutend, denn das bedeutet, das könnte es sein, das Missing Link, also die fehlende Verbindung. Die Suche danach treibt die Wissenschaftler jener Zeit schon lange um. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Einfluss der britischen Wissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts stark abnimmt. Mittlerweile sind die Wissenschaftler der Insel in vielen Disziplinen überholt worden durch Kollegen in Amerika oder auch auf dem europäischen Kontinent. Und so auch in der Paläontologie und Paläoanthropologie. Anfang des 19. Jahrhunderts ist noch Großbritannien führend in der Forschung, wie bei so vielen, denn wie wir wissen, war das ja nun wirklich ein Weltreich mit den größten Möglichkeiten. Einige der ersten Dinosaurier wurden in Großbritannien entdeckt. Mhm. Und deswegen ist auch Großbritannien das erste Land, das ein Naturkundemuseum baut. Und schon allein der Bau, wer mal im Natural History Museum war, ist dabei ja kathedralenartig. Es ist natürlich ein Feiern dieser überragenden Stellung der Wissenschaft im Empire. Und dann ist natürlich auch der größte Star der Biologie ein Brite, nämlich Charles Darwin. Der veröffentlicht ja 1859 sein Origin of Species, also von der Entstehung der Arten, und dann 1871 The Descent of Man, also die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, wie der blumige Titel auf Deutsch heißt. Diese Titel, das wisst ihr ja, darüber hatten wir ja auch schon in der Folge des Cardiff Giant gesprochen, beschäftigen sich ja nun mit der, ja, Entstehung der Arten. Daraus folgert eben, dass es Übergangsformen zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen der Arten geben muss. Und diese Übergangsformen hat man im Tierreich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für viele Tierarten belegt. Das ist zum Beispiel der Archaeopteryx, aber ein gutes, gern genommenes Beispiel. So ein Halbdinosaurier, Halbvogel, zumindest nahm man es damals so wahr. Heute ist man ja auch da schon ein bisschen weiter, aber so verhält es sich ja. Und nun ist natürlich die Frage, die auch Darwin so ein bisschen sensibel angeht, ist das auch beim Menschen so? Denn ich meine, es gibt ja die Bibel, die dagegen spricht, nicht? Der Mensch wurde ja so, wie er ist, von Gott geschaffen. Daran glauben ja große Teile der Bevölkerung auch noch. So ist Darwin doch auch bei der Veröffentlichung seines The Descent of Man 1871 sehr vorsichtig und zurückhaltend. Er geht aber davon aus, dass die menschliche Entwicklung auch solche Zwischenformen zeigen muss und dass der Mensch sich aus dem Affen entwickelt hat. Übrigens vermutet Darwin schon, dass der Ursprung der Menschheit in Afrika liegen wird, weil man dort die meisten ältesten Affenarten findet. Jedenfalls sucht man nun wie verrückt nach, ja, dem Missing Link, also diesen Übergangsformen für die menschliche Entwicklung. Und hier kommt jetzt ein Fund ins Spiel, der tatsächlich schon vor Darwins von der Entstehung der Arten getätigt wurde, mit dem man aber nur einfach nichts anfangen konnte. Und zwar ein Schädel, der im Neandertal in Deutschland gefunden worden war. Und zwar 1856. Die Schädelteile werden heute auf 400.000 bis 40.000 Jahre datiert und sind einer der ersten Funde eines, Frühmenschen oder einer anderen Menschenart, die überhaupt je gefunden wurden oder getätigt wurden und die man einordnen konnte. Denn wie gesagt, dieser Fund war ja schon vorher passiert, nur man wusste halt nichts damit anzufangen. Man war nicht sicher, ob es vielleicht irgendeine Form von Tier war, ein Affe oder ein kranker Mensch. Also hier sind schon Funde gemacht worden, die man nur eben einfach nicht so richtig einordnen konnte. Und vor allem, was jetzt für die Beteiligten in unserer Geschichte wichtig ist, sie sind nicht in Großbritannien gemacht worden, sondern auf dem Kontinent. Und das war natürlich überhaupt nicht angenehm. Denn in Großbritannien fand man tatsächlich einfach überhaupt gar nichts. Keine Spuren von Frühmenschen. Das kann natürlich nicht sein. Denn es kann ja nicht angehen, dass die Menschheit nicht in Großbritannien entstanden ist. Schließlich ist man ja auch heute am weitesten. Nun, noch schlimmer empfindet man allerdings den Fund, der 1891 in Java, Indonesien, getätigt wird durch niederländische Forscher. Die finden nämlich fossile Überreste des sogenannten Java-Menschen. Das ist ein kleiner Primat, der schon auf zwei Beinen geht, aber noch einen sehr kleinen, affenähnlichen Schädel hat. Das gefällt keinem Forschenden in Europa so richtig gut, denn man hatte noch die Idee, dass nicht der aufrechte Gang zuerst gekommen war in der Entwicklung, sondern das Gehirn, also dass der Mensch sich wegen seines großen Gehirns so entwickelt hatte und nicht wegen seiner Zweibeinigkeit. Heute wissen wir, es ist andersrum. Und natürlich hat das Ganze auch eine ganze Menge mit Rassismus zu tun, denn es kann ja nicht sein, dass in Indonesien eine ältere Menschenform gefunden wird als in Europa.
Mhm.
Ja, und dann kommt 1907 noch ein wichtiger Fund hinzu, und zwar ja der Homo heidelbergensis, der in Mauer in der Nähe von Heidelberg gefunden wird.
Grüße gehen raus.
Ja, absolut. Sowohl an den Homo heidelbergensis als auch an Heidelberg, unsere alte Heimat. Aber auch hier natürlich ein Fund auf dem europäischen Festland, und das gefällt den britischen Forschenden überhaupt gar nicht. Und jetzt hat man eben diesen Fund gemacht in Piltdown in Sussex von einem, ja, Frühmenschen, der noch affenähnliche Unterkieferform hat, aber schon die gleiche Gehirngröße nach Rekonstruktion von Woodward wie der moderne Mensch, also fast die gleiche Gehirngröße. Das heißt, da ist der Beweis, das Gehirn hat sich zuerst entwickelt, und zwar in Großbritannien. Sie schätzen das Alter des Piltdown-Menschen aufgrund der Beifunde und der Schicht, in der es gefunden wurde, auf 500.000 Jahre mal mindestens. Und das würde bedeuten, dass er älter ist als der Neandertaler. So stellen Woodward und Dawson gemeinsam ihren Fund am 18. Dezember 1912 vor der Geological Society vor, wo das Ganze auf äußerst fruchtbaren Boden fällt. Sie präsentieren dort eine Rekonstruktion des Schädels, und Woodward tauft das Ganze auch, und zwar Eoanthropus Dawsoni, also auf Englisch sowas wie Dawson's Dawnman. Und auf Deutsch ist die schöne Bezeichnung Dawsons Mensch der Morgenröte. Also auch sehr schön für Herr Dawson, dass jetzt dieses Exemplar nach ihm benannt wurde. Oder diese Gattung, ja, es geht ja um die ganze Gattung. Auch die Presse greift das Ganze natürlich schnell und dankbar auf, wie wir ja schon gehört hatten im Manchester Guardian. Also man feiert das Ganze total. Es ist natürlich auch die richtige Zeit, denn es sind ja schon die Spannungen vor dem Ersten Weltkrieg zu spüren, und umso mehr freut man sich natürlich, dass man jetzt den ältesten Frühmenschen in Großbritannien hat und nicht etwa in Deutschland. In Folge werden Gipsabdrücke der Funde gemacht, und damit erfolgt auch die weitere Beschäftigung verschiedener Wissenschaftler. Also es gucken sich jetzt in der Folge verschiedene Leute noch diese Schädel an, es wird dann darüber geredet, wie groß wohl das Gehirn gewesen sein wird. Also eine normale wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem solchen Fund, wie man sie erwartet. Die Originale werden sicher in die Sammlung des British Museum aufgenommen und dort archiviert. Zahlreiche Wissenschaftler befassen sich in der Folge mit dem Piltdown-Menschen, wie er nun liebevoll genannt wird, weil ja Eoanthropus Dawsoni doch ein bisschen sperrig sein kann. Dabei geht es um Rekonstruktionen, also wie gesagt, hauptsächlich darum, wie der Kiefer zum Beispiel am Schädel befestigt gewesen sein wird. denn leider fehlen ausgerechnet die Teile des Kiefers, die diese Verbindung hätten darstellen können. Hm. Also ja, das ist doof, aber nun ist es ja bei Fossilien öfter so, dass sie eben nicht ganz vollständig sind. So kommt es auch dazu, dass der Schädel in der Form rekonstruiert wird, wie ihr ihn auf unserem Instagram-Profil sehen könnt, wenn ihr denn so geneigt seid. Da poste ich euch ein Bild vom Piltdown-Menschen, also seinem Schädel. Die Grabungen in der Kiesgrube gehen unterdessen in den Folgejahren weiter. 1913 und 14 wird eifrig gearbeitet und noch weitere Artefakte kommen zutage. Das sind hauptsächlich noch Werkzeuge aus Stein, aber auch, und das ist ein ganz interessantes Stück, ein, ja, Werkzeug aus einem Elefantenknochen. Und das sieht genauso aus wie ein Cricketschläger. Hm. Es werden außerdem noch Eckzähne gefunden, die wohl zu dem Kiefer gehören und die aussehen wie von einem Affen, also die spitzer sind und länger als bei einem menschlichen Gebiss. Es gibt aber nicht nur Zustimmung zu dieser Geschichte rund um den Piltdown-Menschen. Zum Beispiel Wissenschaftler in Amerika, aber auch auf dem Kontinent äußern immer wieder ihre Bedenken, denn man hat ja die anderen Funde aus Deutschland und Frankreich und anderen Teilen des Kontinents und eben auch aus Südostasien, die eigentlich dafür sprechen könnten, dass vielleicht doch der aufrechte Gang zuerst kam, denn man hat ja die entsprechenden Exemplare finden können. In dieser Stimmung entdeckt Dawson 1915 unweit des ersten Fundortes angeblich einen zweiten, der als Piltdown 2 bezeichnet wird in der Folge. Dort entdeckt er einen weiteren Schädel oder weitere Schädelfragmente. Das unterstreicht natürlich die Glaubwürdigkeit des Ganzen, die ja nun anfing, angezweifelt zu werden. Mhm. Wenn man 2 Fundstellen hat, wo solche Fragmente zutage kommen, das wäre ja schon sehr erstaunlich, wenn es sich da um ein Missverständnis handeln würde. Das ist nämlich noch die vorherrschende Theorie, denn die meisten wissenschaftlichen Kollegen denken eher, dass hier vielleicht was fehlinterpretiert wurde, dass der Kiefer zum Beispiel nicht zum Schädel gehört oder ähnliches. Und dann nimmt das Ganze eine, ja, traurige Wendung, denn Dawson stirbt tatsächlich sehr schnell und plötzlich im August 1916 an perniziöser Anämie. Das ist ein B12-Mangel mit nur 52 Jahren. Mhm. Woodward, der wusste tatsächlich nie oder hat nie von Dawson erfahren, wo Piltdown 2 eigentlich lag. Er hat trotzdem weiter wissenschaftlich gearbeitet mit diesen Funden und hat nie gesagt, dass er gar nicht weiß, woher sie eigentlich stammen. Ja, und so wird der Piltdown-Mensch zu einer festen Größe in der wissenschaftlichen Untersuchung der Entstehung der Menschheit. Und das, obwohl 1929 dann bereits bekannt wird, dass die Kiesschichten in Piltdown, in der diese Funde angeblich gemacht wurden, viel jünger sind als 500.000 Jahre. Also das Alter kann schon gar nicht stimmen.
Und hofft vielleicht im besten Fall, ist er halt dann doch vielleicht ein bisschen jünger. Nur ein bisschen.
Ja, genau. Vielleicht ist da irgendwie ein bisschen was verrutscht, aber es geht so, ne? Mhm. Also ist trotzdem noch ein Frühmensch, aber ja, nicht ganz so alt vielleicht, genau. Und lustigerweise tauchen nach Dawsons Versterben auch nie wieder weitere Funde in Piltdown auf. Obwohl Woodward es noch jahrelang versucht. Das Problem ist, dass die Echtheit dieses Piltdown-Menschen durch Koryphäen bestätigt wurde. Das heißt, es gibt Bücher, es gibt Fachaufsätze, in denen absolute Top-Wissenschaftler über diese Form des Menschen schreiben. Und das verhindert die kritische Auseinandersetzung damit. Denn dieses Expertenurteil gilt mehr als der kritische Blick. Klar. Und so zieht sich das Ganze über Jahre hinweg. Und bedeutende Funde, die andernorts gemacht werden, werden von der wissenschaftlichen Gemeinschaft ignoriert. So wird 1924 bereits der Australopithecus africanus, das sogenannte Kind von Taung, in Südafrika entdeckt. Dieses Exemplar wird heute auf 2,5 bis 3 Millionen Jahre alt datiert. Und schon dieser Australopithecus africanus ist ein aufrecht gehender Primat. Mhm. Es ist tatsächlich dieses Kind von Taung, das erste Beispiel der Gattung Australopithecus. Australopithecus heißt so viel wie südlicher Affe, tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Das berühmteste Exemplar oder die berühmteste Vertreterin dieser Gattung ist tatsächlich die 1974 in Äthiopien gefundene Lucy. Sie ist eine Australopithecus afarensis. Das heißt, sie gehört ebenfalls zu dieser Gattung. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch in den 1920er Jahren und dieser erste Australopithecus, der entdeckt wurde, also einer unserer aller frühesten Vorfahren, wie wir heute wissen, wird despektierlich abgehandelt, weil der Piltdown-Mensch existiert und es deswegen nicht sein kann, dass ein Primat mit einem kleinen Gehirn unser Vorfahr ist. Dagegen sprechen aber mit der Zeit, mit den Jahren, immer mehr Funde in Afrika und auch in Asien. Aber die europäische Wissenschaft hält am Piltdown-Menschen fest. Bis ins Jahr 1953. 40 Jahre, über 40 Jahre, nach dem angeblichen Finden und der Verkündung der Benennung des Piltdown-Menschen. Da untersucht nämlich der Paläontologe Kenneth Oakley, der damalige Leiter der Anthropologie des British Museum, die Originalschädelfragmente, die ja da noch im Archiv liegen, mit der sogenannten Fluordatierung. Und wenn du dich erinnerst, das haben wir auch im Proseminar Einführung in die Archäologie gelernt. Das ist eine Datierungsmethode, die schon seit den 1940er Jahren tatsächlich auch in der Archäologie und Anthropologie immer mehr verwendet wurde. Das ganze Verfahren basiert darauf, dass Knochen und Zähne, die in der Erde liegen, je länger sie im Boden liegen, umso mehr Fluor nehmen sie aus der Umgebung auf. Und darum kann man anhand der Fluoranalyse in diesen Fragmenten herausfinden, wie lang dieser Knochen oder Zahn im Boden liegt. Allerdings immer relativ zur Umgebung. Also man muss den Fluorgehalt des Bodens kennen, etc. Also das ist so eine Verhältnisgeschichte. Das geht nicht so einfach wie zum Beispiel mit C14, wo du ein vernünftiges, festes, ja, oder relativ festen Zeitraum bekommst.
Ja.
Auch da variiert es ja, je länger es zurückliegt und so weiter. Aber C14 ist deutlich präziser. Bei der Fluordatierungsmethode ist es gröber, aber du kriegst schon mal einen Eindruck davon, wie alt oder vielleicht nicht alt etwas sein kann. Oakley veröffentlicht seine Untersuchung des Piltdown-Menschen am 21. November 1953. Und zwar im Bulletin des British Museum of Natural History, also in deren Hausveröffentlichung. Und schon mit dieser Fluor-Methode konnte Oakley nachweisen, dass die Fragmente nicht älter sein können als 50.000 Jahre und keinesfalls 500.000 Jahre ursprünglich datiert. Also diese Fluor-Methode ist, wie gesagt, nicht perfekt, aber sie ist zumindest schon mal ein Anfang und sie kann belegen, dass da schon mal was schiefgegangen ist. Ja, und daraufhin beschäftigen sich noch zahlreiche weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im weiteren Verlauf mit diesen Fossilien oder mit diesen Fundstücken. Es gibt weitere Untersuchungen und so stellt sich raus, dass der Unterkiefer tatsächlich von einem jugendlichen weiblichen Orang-Utan stammt und keinesfalls irgendeine Frühmenschenform. Mittlerweile greift auch die Presse das auf, denn es wird immer deutlicher, dass hier vielleicht etwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Dieser Verdacht, der spitzt sich noch weiter zu, je mehr Untersuchungen es gibt. So schaut man sich zum Beispiel auch die Zähne an, von denen wir ja gesprochen hatten. Und dabei handelt es sich ganz eindeutig um Orang-Utan-Zähne. Und im Fall dieser Backenzähne, von denen wir gesprochen hatten, sind die einfach mit einer Metallfeile runtergefeilt worden. Also man kann richtig diese Feilspuren sehen auf den Zähnen.
Und dass man das nicht in der Akribie 40 Jahre zuvor getan hat, 50 Jahre zuvor getan hat, weil man einfach es glauben wollte, dass finde ich diesen unfassbaren Skandal an der ganzen Geschichte.
Richtig. Genau so ist es. Man hat das gesehen, was man sehen wollte und deswegen nicht so genau hingeschaut. Denn das war jetzt nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre, diese Spuren zumindest zu sehen. Klar, die hatten noch keine Datierungsmethoden, wie die Fluor-Methode oder jetzt C14, aber sie hätten sehen können, dass die Zähne abgefeilt sind und vor allem, sie hätten auch sehen können, es geht noch weiter. Ich hatte ja erzählt, dass die so dunkel verfärbt sind, wie eben Steinerungen oder Fossilien sind. Ja, die Knochen waren einfach gefärbt worden durch Bad in Chemikalien, beziehungsweise manche Knochen waren sogar einfach angemalt mit Farbe. Die Knochen waren gefüllt mit Kieseln und mit Zahnzement, damit sie schwerer sind. Also all das sind so Dinge, die hätte man auch 1912 schon sehen können, tatsächlich. Ja. Also, am Ende war es nichts mit dem Piltdown-Menschen. Und man kann jetzt auch sagen, dass es ganz eindeutig eine absichtliche Fälschung war. Ne? Sonst wäre da ja kein Zahn zu merken drin und das wäre auch nicht mit Farbe angemalt. Das ist nicht so, dass da jemandem ein Fehler unterlief. Man konnte 2016 durch C14-Analysen feststellen, also ist noch gar nicht so lange her, dass die Schädelfragmente tatsächlich nur 600 Jahre alt sind. Also es handelt sich um den Schädel eines mittelalterlichen Menschen, wahrscheinlich mit einer Krankheit, die zu einer Knochenverdickung führte. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, wer ist der Täter? Es könnte ja sein, dass Dawson, den wir, denke ich, alle als erstes im Verdacht haben, auch einem Schwindel aufgesessen ist. Ne? Also, dass ihm irgendwer was untergejubelt hat. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, die im Laufe der Jahrzehnte verdächtigt wurden, aber so ein paar habe ich uns rausgepickt. Und zwar erstmal der vielleicht spektakulärste, und zwar Sir Arthur Conan Doyle. Ja, irgendwie ist das so, ne? In der Beschäftigung mit so Fällen Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts, Conan Doyle ist irgendwie immer verdächtig, ne?
Ja.
Er war ja auch schon Jack the Ripper, tatsächlich.
Genau.
Also, das ist einfach jemand, der in der Öffentlichkeit stand, ne? Aber bei Conan Doyle macht es trotzdem Spaß, mal so ein bisschen zu gucken, weil einfach da ein paar Zufälle sind, die wirklich witzig sind. Vielleicht sind es auch gar keine Zufälle. Mal schauen. So ist es ja so, dass Doyle 1912 seinen Roman The Lost World veröffentlicht, zu Deutsch Die vergessene Welt. Und das ist ja dasselbe Jahr, in dem der Piltdown-Mann auf die Bildfläche tritt. Wer das Buch nicht kennt oder die Geschichte ganz grob, es geht darum, dass Wissenschaftler in Südamerika so ein, ja, bisher unentdecktes Plateau untersuchen wollen und dahin kommen dann mit vielen Abenteuern und so weiter und so fort. Und dort treffen sie auf prähistorische Tiere, genau, dann noch auf Indigene, die da versklavt sind von, ja, Affenmenschen, also auf jeden Fall ja irgendwie intelligenten Affen, die offensichtlich Menschen versklaven. Natürlich ist das Ganze ordentlich gewürzt mit Rassismus, gerade gegenüber Indigenen in Südamerika. Auf der positiven Seite kommen darin tatsächlich auch sehr viele neueste, zu der damaligen Zeit, wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Darüber hatten wir ja gesprochen, also das war einfach ein großes Thema zu der Zeit, diese ganze Paläontologie-Geschichte und Frühmenschen und so weiter. Und das Witzige ist, Dawson und er, die waren tatsächlich einander auch bekannt. So hat Dawson eine Gartenparty von Conan Doyle besucht im Jahr 1911, also kurz bevor sowohl Buch als auch Piltdown-Man hervortraten. Ich spekuliere, dass es einen Zusammenhang gibt, aber vielleicht was umgekehrt.
Was für ein unterhaltsames Guerilla-Marketing von Herrn Conan Doyle, was dann vielleicht so ein bisschen, naja, übers Ziel hinausgeschossen ist.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Dawson da vielleicht die ein oder andere Inspiration fand, aber das können wir gleich nochmal besprechen. Ich denke nämlich, Conan Doyle scheidet als möglicher Verdächtiger in diesem Fall aus, weil der ist eher jemand, ehrlich gesagt, der auf Hoaxes reinfällt, als dass er sie ausführt. Wir erinnern uns an diese Geschichte mit den Feen da, mit den Feenfotos. Und er war ja auch jemand, den gerne sämtliche Medien der Zeit damals ausgenommen haben. Also das war schon eher jemand, der relativ leichtgläubig war und nicht derjenige, der selber andere veräppeln wollte. Dann gab es noch einen anderen Kandidat, der immer wieder vorkommt, und zwar Pierre Taillard de Chardin. Das ist ein Jesuitenpriester aus Frankreich, der als junger Mann nach Großbritannien geschickt wurde, der ein riesiges Interesse für Paläontologie hatte, auch selber Paläontologe wurde im Laufe seines Lebens und der mitgeholfen hatte bei diesen Grabungen in Piltdown. Und aus irgendeinem Grund denkt man immer, dass er was damit zu tun haben könnte. Ich glaube, das hat vielleicht was mit Ressentiments gegen Franzosen zu tun. Jedenfalls hat der Herr de Chardin wirklich nachher nichts mehr zu tun gehabt damit, hat auch nicht dazu veröffentlicht oder irgendwas davon gehabt. Also das glaube ich überhaupt nicht.
Ja, das klingt wirklich eher nach Vorurteilen.
Ja, das glaube ich auch. Und dann ein tatsächlich etwas spannenderer Kandidat ist ein Herr namens Martin Hinton. Das war der Assistent von Arthur Smith Woodward, also zu dem Zeitpunkt ein junger Mann, und die beiden hatten wohl kein sehr gutes Verhältnis miteinander. Er wird aber im Laufe seines Lebens unabhängig erfolgreich und wird Kustos für Zoologie des Britischen Museums im Jahre 1936. Als er dann in den 1970er Jahren in Pension geht, findet man in seinen Räumen eine Kiste. Und in dieser Kiste finden sich Zähne und Knochen, die so gefärbt und abgefeilt sind wie die des Piltdown-Menschen. Zumindest auf den ersten Blick. Mhm. Solche Funde macht man auch bei ihm zu Hause, tatsächlich in seinem, naja, ich nenne es mal Hobbyraum. Da hatte er offensichtlich auch diese Dinge ja abgefeilt und gefärbt und so weiter. Aber man stellt dann fest im Laufe der Zeit, dass es nicht dieselbe Methode war, mit der die Piltdown-Funde gefälscht worden waren. Und das ist ganz spannend. Also ich vermute, und da bin ich auch nicht die Einzige, dass es vielleicht so sein könnte, dass Martin Hinton einen Verdacht hatte, dass es sich um Fälschungen handelte, dass er rausfinden wollte, wie es gefälscht war und deswegen schon so lange Experimente machte, um das gleiche Bild herzustellen, das er bei den Originalen gesehen hatte. Also ich glaube, dass er tatsächlich der Einzige war, der dem Ganzen, zumindest in dieser Community da direkt vor Ort, nicht auf den Leim ging und das versuchen wollte zu beweisen. Und dann ist das irgendwann untergegangen, denn wie gesagt, der war ja dann lange schon Kustos und so. Und dann blieb das in diesen Truhen, bis sie nach seinem Tode dann zum Vorschein kamen. Und so blieb er auch Teil dieser Geschichte um den Piltdown-Menschen, was ich ganz spannend finde. Damit sind wir jetzt bei Charles Dawson angekommen. Und ich finde, dass er tatsächlich auch der wahrscheinlichste Verdächtige ist, so wie es auch viele andere schon gesagt haben. So zum Beispiel Dr. Miles Russell in seinen zwei tollen Büchern zum Thema, die ihr natürlich in der Literaturliste findet. Eine Empfehlung meinerseits, da ist das Ganze nochmal ausführlicher natürlich auch betrachtet. Und auch ein wissenschaftliches Paper gab es dazu im Royal Society Open Science 2016, was ich ja schon erwähnt hatte, die diese C14-Analysen gemacht haben. Die haben später auch nochmal gesagt, dass Dawson wirklich der Einzige sein kann, der das hätte machen können. Laut Russells wirklich großartigen Ausführungen hat Dawson das Motiv. Er war zu jedem Zeitpunkt beteiligt an diesen Geschichten. Also immer war er dabei, wenn was gefunden wurde, wenn was veröffentlicht wurde. Er hatte die Möglichkeit, das zu tun, durch seine Stellung und auch durch seine Verbindungen, also seine Verwicklung da als Wizard of Sussex und seine Bekanntschaft mit Smith Woodward. Und er hatte natürlich auch das nötige Wissen, diese Fälschungen zu machen, denn er kannte sich ja wirklich gut aus, das kann man ihm auch nicht absprechen. Er wusste, wie schwer sowas sein muss, er wusste, welche Farbe das haben muss zum Beispiel, solche Dinge, das muss man ja auch erstmal wissen. Und tatsächlich stellte sich auch heraus, dass er ein, ja, begnadeter Schwindler war insgesamt, abgesehen vom Piltdown-Menschen. Mindestens 33 seiner Funde, dieser berühmten Dinge, von denen ich Beispiele genannt hatte, stellten sich im Laufe der Zeit als Fälschungen heraus. Auch zum Beispiel dieser berühmte Zahn einer neuen Spezies, sich später auch herausstellte, dass es einfach ein verfälschter Zahn einer bekannten Spezies war. Und die gusseiserne Statue zum Beispiel, diese römische, die ich erwähnt hatte, die war so außergewöhnlich, weil sie einfach komplett gefälscht war. Also er hatte das Ding halt einfach selber vor sich hingegossen. Und da war nix antik, also solcherlei Dinge. Den Ziegel hatte er einfach im Kontext geändert, also hat den einfach woanders hingebracht und so. Also er hat ganz viele Dinge gefälscht oder verfälscht, was ja auch unterstreicht, dass er wahrscheinlich verantwortlich gewesen sein wird dafür. Es war nicht das erste Mal. Und dann ist auch der ursprüngliche Fundzusammenhang einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Er hat ja angeblich 1908 diese Funde gemeldet bekommen, aber merkwürdigerweise sind all diese Arbeiter anonym, also ja, sie sind nicht aufzufinden oder so, also mit denen hat nie jemand gesprochen. Er ist der Einzige, der das behauptet, dass sie da gefunden wurden. Und es stellt sich auch noch heraus, dass es bei diesen Piltdown-Menschen keinesfalls um Schädelfragmente eines Menschen handelt, sondern von 2 bis 3 verschiedenen Schädeln. Und einer dieser Schädel, das ist zumindest nachvollziehbar, stammt aus dem Museum of Hastings. Und da war Dawson tatsächlich im Expertenrat. Das heißt, er war da in der Leitung, hatte also Zugriff auf Schädel. Also man kann es nicht deutlicher beweisen eigentlich, ne? Am Ende gab er den Leuten einfach genau das, was sie finden wollten. Er wusste ja, dass genau das in dem Moment gesucht wurde. Und dass er damit eine Sensation auslösen würde und dass die Leute das nicht hinterfragen werden, weil sie das sehen wollten. deswegen war er so erfolgreich mit diesem Hoax, mit dieser Fälschung.
Ja.
Ja, und dann verstarb er so plötzlich und alles blieb irgendwie sich selbst überlassen und wurde nie aufgeklärt, auch wenn er das vielleicht eh nie gemacht hätte, aber vielleicht hätte er sich irgendwie verraten oder es wäre irgendwas passiert. Und wahrscheinlich ging es ihm dabei um den Ruhm und um die Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Er wollte Ehrungen, er wollte bekannt sein, er wollte überall mitspielen. Dafür war er sich eben auch nicht zu schade, diese Funde zu fälschen und ja auch nicht nur einmal. Ja, und damit ist diese Geschichte auch wirklich eine Warnung für uns, besonders natürlich, wenn wir in dem Bereich arbeiten, aber auch generell, wenn wir uns damit beschäftigen, immer ganz genau zu hinterfragen, was wir da eigentlich vor uns haben. Denn nur weil eine Koryphäe und ein Experte etwas behauptet und das vielleicht schon seit Jahrzehnten behauptet, heißt es nicht, dass es auch belegbar ist und so war. Und da stelle ich heute noch fest, dass wir, zumindest in der Archäologie, wo wir das beurteilen können, immer noch so ein bisschen dran kranken, dass man die Koryphäen nicht angeht, dass diese Theorien nicht bezweifelt werden. Da geht es ganz viel um soziale Strukturen, um zum Beispiel Familienformen und so. Das wird häufig einfach immer noch als gegeben vorausgesetzt, weil es eben Anfang des 20. Jahrhunderts mal irgendeine Koryphäe so bestimmt hat. Und das ist die Geschichte von Piltdown-Menschen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht noch das Gute, was jetzt daraus entstanden ist, dass dieser Hoax natürlich aufgedeckt wurde, ist nämlich, dass endlich diese ganzen fantastischen Funde in Afrika und Asien die Anerkennung bekommen, die sie immer verdient hatten, dass dort nämlich in Afrika die Wiege der Menschheit steht und nicht in Großbritannien. Man muss vielleicht nicht alles für sich verbuchen, aber so war eben der Geist der Zeit und so wurde über Jahrzehnte die Forschung behindert und wertvolle Arbeitszeit vergeudet und eben auch Anerkennung verwehrt und rassistische Motive wurden befeuert und genährt, denn das gehört ja auch dazu. Man wollte nicht, dass die Wiege der Menschheit in Afrika steht.
Ja.
So, mein flammendes Plädoyer.
Vielen, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Fall. Auch unterhaltsam, aber vor allen Dingen aus den von dir genannten Gründen sehr, sehr wichtig.
Ja, ich fand das auch total interessant, habe sehr gerne recherchiert. Und ja, bin jetzt gespannt, was wir beim nächsten Mal hören werden, denn damit sind wir ja für heute durch, ne?
Das stimmt. Ich kann leider noch nichts Genaueres sagen. Es gibt ein paar Eisen im Feuer. Ich habe mich noch nicht final festgelegt, deswegen freut euch, seid gespannt, wie du auch hoffentlich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.